Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Das ist Markus 16, Vers 19. Mit dem Wort begrüße ich euch herzlich zu unserem Gottesdienst. Das, was wir gelesen haben, ist passiert vor knapp 2000 Jahren, dass eben der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Das ist ja das, was wir am Donnerstag haben dürfen feiern oder auch eben einen freien Tag haben im Gedenken an das Ereignis. Ich freue mich über die Gemeinschaft mit euch, dass wir miteinander unseren Gott loben und auch auf sein ewig gültiges Wort auch hören. Ich habe in der Einleitung Markus 16, Vers 19 gelesen. An Auffahrt ist der Herr Jesus zurück zum Vater im Himmel gegangen und er hat sich eben zur Rechten Gottes gesetzt. Und der Herr Jesus hat ja mehrfach gesagt, dass es gut ist, dass es so ist, dass er zurück zum Vater gegangen ist. Und warum ist es gut, dass der Herr Jesus zurück in den Himmel gegangen ist, zum Vater? Ich möchte dazu aus Johannes 14 die bekannten Verse lesen. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Johannes 14, ab Vers 1. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Also der Herr Jesus bereitet uns einen Platz vor im Haus vom Vater, haben wir gelesen. Jetzt, wenn wir noch eine Seite weiterblättern, sehen wir einen weiteren Grund, warum es gut ist, dass der Herr Jesus zum Vater gegangen ist. In Johannes 16, Vers 7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, so will ich ihn zu euch senden. Also durchs Hingehen vom Herr Jesus zum Vater hat er uns den Beistand, gemeint ist der Heilige Geist, gesendet. Und er ist immer bei uns. Und durch ihn wohnt Christus in unseren Herzen inne. Und dann gibt es auch ganz viele Stellen, die von dem Sitzen zur Rechten Gottes reden. Und da gibt es auch ganz viele Zusagen aus dem Wort Gottes. Was macht der Herr Jesus zur Rechten Gottes? Zum Beispiel, er tritt für uns ein und er verteidigt uns. In Römer 8, Vers 34 steht, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Er ist der Hohepriester vor Gottes Thron, der sich selber für uns hingegeben hat und sich für uns verwendet. An einer anderen Stelle steht, er ist unser Fürsprecher, unser Verteidiger, gewissermaßen unser Anwalt gegen alle Anklagen vom Widersacher von Satan. Dann sehen wir im Hebräer 4, dass wir Zutritt haben zum Gnadenthron, dass wir von dort aus rechtzeitige Hilfe bekommen. Er kann uns helfen in unseren Schwachheiten, in unseren Versuchungen, die wir immer wieder sehr gut kennen. Und er ist der Tröster der Gläubigen im Leiden. Der Stephanus war ja einer der ersten Märtyrer. Er hat im Sterben seinen Blick aufgerichtet und er hat Christus gesehen zur Rechten Gottes. Und der Herr Jesus wartet zur Rechten Gottes, bis er wiederkommen wird. Für die Gemeinde wird er kommen als Retter, um sie zu sich zu holen, wie wir es im Johannes 14, Vers 3 gelesen haben. Und für die Welt kommt er als Richter. Der Vater wird ihm all finden, hinlegen als Schemel von seinen Füßen. Er kommt wieder, um sein herrliches Friedensreich auf dieser Welt aufzurichten. Und so dürfen wir uns freuen, dass der Herr Jesus eben nicht nur auferstanden ist, dass er auch aufgefahren ist in den Himmel und zur Rechten Gottes sitzt. Und dass wir einmal bei ihm werden sein. Und wir wollen vor der Predigt mit dem Lied noch an unsere himmlische Heimat gedenken. Unser Herr ist ja dran, Wohnungen vorzubereiten für uns, wo wir bei ihm sein werden. Das haben wir gerade gelesen. Und wir wollen das Lied singen, 184, meine Heimat ist im Himmel. Und nach dem Lied dürfen dann Kinder und Teenager in ihre Gruppe gehen.
Ja, ich freue mich, dass wir noch das beenden können, wo wir im Moment dran sind. Wir sind ja in der Auslegung der Ölbergrede ausgehend eigentlich von Lukas 21, haben jetzt doch einen größeren Exkurs gemacht in den Bericht von Matthäus, Matthäus 24. Ich denke, dass wir heute dort das beenden können und wieder zurückkehren nach Lukas 21. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Wahrheit bist. Wie herrlich diese Worte zu lesen und zu hören. Ich sage euch die Wahrheit. Ja, Herr, du bist die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wir danken dir, dass wir dein Wort haben dürfen. Auch wenn wir nicht alles einfach so verstehen, aber wir wollen uns demütigen, beugen unter dein Wort, unter deine Wahrheit. Herr, verhindere du ein jegliches über dein Wort uns stellen. Wir wollen uns darunter stellen. Du hast recht. Du bist die Wahrheit in allem. Und es gibt, wenn irgendjemand kommt und dein Wort angreift, eine andere Wahrheit hervorhebt, so ist er ein Lügner. Wir danken dir, dass du allein die Wahrheit bist und dass wir in deinem Wort die ganze göttliche Wahrheit offenbart haben dürfen. Und wir nehmen sie staunend und mit deinem kindlichen Herzen an. Herr, sprich du zu uns durch dein Wort jetzt. Ermutige du, stärke du auch im Wissen, dass alles wirklich stimmt. Dein Wort ist wahr. Wie sollte ein Wort aus Gottes Mund nicht wahr sein? Und dann hast du dich noch mit deinem Eid verbürgt, himmlischer Vater. Und dieser Eid und Bürge ist unser Herr Jesus Christus. Wir danken dir dafür. Amen. Der Titel der heutigen Predigt ist die Wiederkunft des Messias. Und wenn wir so einen Titel geben, dann ist ja immer wichtig, dass wir sofort klären, was für ein großer Unterschied besteht. In der Wiederkunft des Herrn Jesus für die Seinen, wie wir heute in Johannes 14 gehört haben. Und ich komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, nachdem er die Wohnungen bereitet hat. Die Wiederkunft des Herrn für die Gläubigen, für die biblische Gemeinde, die Entrückung, wie wir den Ausdruck lesen in 1. Thessalonicher 4, wo der Herr kommt in die Wolken und die Gläubigen werden ihm entgegengerückt. Er betritt die Erde nicht. Und auf diese Weise wird er seine Gemeinde retten vor dem kommenden Zorn Gottes, wie das an vielen Stellen im Neuen Testament uns verheißen ist. Das ist die herrliche Wahrheit der ersten Wiederkunft des Herrn für die Seinen. Und aber wir befassen uns nun mit dem Thema die Wiederkunft des Messias für sein Volk. Wir sind eben, wie gesagt, in Johannes 24. Das wird ja auch ein anderer Zeitpunkt sein. Die Bibel macht so deutlich, dass die Entrückung der Gemeinde, diese Wiederkunft für die Gläubigen, vor dieser 70. Jahrwoche, vor dem ausgegossenen Zorn Gottes über diese Welt stattfinden wird. Und die eigentliche Wiederkunft, wo die ganze Welt den Herrn sehen wird, sofort sehen und wahrnehmen, wo er kommt, um sein Volk aus allergrößter Not zu retten, die wird am Ende dieser 7 Jahre sein. Und damit wird der Herr diese schrecklichste Zeit, die über diese Menschheit gegangen sein wird, beenden und sein ewiges Reich des Friedens und der Gerechtigkeit aufrichten, hier auf dieser Erde. Nicht wir werden sein Reich aufgerichtet haben. Nicht die Gläubigen sind es, die das Reich Gottes bauen. Oh, ohne Zutun von Menschenhand wird er sein Reich aufrichten. Also zwei ganz unterschiedliche Ereignisse. Bei beiden sprechen wir oft von der Wiederkunft des Herrn. Wichtig, immer zu unterscheiden. Und hier in Matthäus 24, diesem Abschnitt 15 bis 28, wo die zweite Hälfte der Trübsalzeit gezeigt wird, aus für den gläubigen Überrest der Juden und so die Wiederkunft des Herrn für sein Volk aufgerollt wird. Dort sind wir stecken geblieben. Ich möchte noch sagen dazu, das ist so ein klassischer Abschnitt, wo man auch ganz wichtige Dinge beachten muss. Nämlich die Tatsache, dass die ganze Bibel für uns ja geschrieben wurde. Dass die ganze Bibel nützlich zur Belehrung ist für uns, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit, schreibt Paulus dem Timotheus. Aber nicht immer sind wir direkt angesprochen, die direkten Adressaten. Auch das muss man unterscheiden. Das ist eine klassische Stelle, wo nicht wir, hier die Gläubigen im Jahre 2023, direkt angesprochen sind, sondern es ist der jüdische Überrest angesprochen. Das sind die gottesfürchtigen Juden, wir haben es schon mehrmals gesagt, die nichts zu tun haben werden mit diesem teuflischen Vertrag zwischen dem Antichristen und der Elite Israels. Sie werden sich völlig davon, sie halten fest an Gott, Jahwe, dem Gott ihrer Väter. Und doch haben sie Christus noch nicht erkannt als ihren Messias. Aber sie kennen das Neue Testament, zwangsläufig. Sie lesen das Neue Testament und anhand von dieser Stelle hier wird ihr Leben gerettet werden. Wir haben es jetzt schon eben mehrmals gelesen, ich möchte es heute nicht mehr lesen, den Abschnitt. Wir haben gehört von diesem einen Warnzeichen eben für diese gottesfürchtigen Juden. Dieses eine Wahrzeichen wird sein, wenn ihr den Gräuel der Verwüstung stehen seht an heilige Städte, wo er nicht stehen sollte, der von dem Prophet Daniel schon gesprochen hat. Wenn ihr das seht, gemeint ist dieses dämonische Bildnis, das der Antichrist im Heiligtum der Juden auf dem Tempelberg aufstellen wird, in der Mitte der Trübsal. Warum? Er ist so überzeugt von sich selber. Er ist derart hochmütig. Er will nur noch sich anbeten lassen. Sobald das Realität sein wird und wenn diese Juden das sehen werden, dann wird das ultimative Warnzeichen zur sofortigen Flucht für sie bedeuten. Es wird so dramatisch pressant sein, dass sie alles liegen und stehen lassen sollen. Wer es nicht tut, wird umkommen. Wer zurückkehren will in sein Haus, wenn er auf dem Feld arbeitet und Kleider holen, wird er umkommen. Warnt die Schrift im Voraus. Es wird sofortige Flucht angesagt sein und so werden sie gerettet werden, weil Gott selber für sie ein Versteck vorbereitet hat. Einen Rückzugsort, und zwar in einem Wüstengebirge. Wir haben davon schon gehört, wollen es noch einmal kurz heute zusammenfassen. Kurz auch Offenbarung 12 dazu aufschlagen. Wir finden ja durch die Bibel verstreut viele Hinweise auf diesen Ort. Und wenn man all die Stellen zusammennimmt, kann man das doch sehr genau lokalisieren. Aber hier in Offenbarung 12 ist das beschrieben, Vers 6. Und die Frau floh in die Wüste. Mit Frau sind die Juden gemeint, das Volk Gottes, der gläubige Überrest. Die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Tage lang ernähre. Das ist die zweite Hälfte der Trübsal, diese 1260 Tage. Und dann auch im Vers 14 wird das wiederholt, wo gezeigt wird, wie nun Satan definitiv von Gott auf die Erde geworfen wird. Bisher hat er noch den Zutritt in die unsichtbare Welt. Bis vor den Thron Gottes hat er noch Zutritt, Satan. Aber ab diesem Moment hier in der Trübsalzeit, in dem ausgegossenen Zorn Gottes über diese Welt, wird er ihn nach diesem Kampf mit dem Erzengel Michael, wird er definitiv auf die Erde verbannt sein. Darum sagt die Schrift, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wenn das eintreten wird. Denn er hat einen großen Zorn, große Wut. Er hat nur noch wenig Zeit, das weiß er. Und er hat nur noch ein Ziel. Er hat nur noch ein Hauptziel. Nebst dem, dass er alle Gläubigen, an Christus Gläubigen, vernichtet. Die Endlösung Israels, die definitive Auslöschung des Volkes Gottes. Das ist jetzt noch sein oberstes Ziel. Und in diesem Zusammenhang ist dieser Vers zu sehen. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Das ist ein symbolisches Bild für die erfolgreiche Flucht. Damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Andere Formulierung für die 1260, die dreieinhalb Jahre. Und jetzt so wichtig, dieser Nachsatz. Fern von dem Angesicht der Schlange. Fern von dem Angesicht der Schlange. Wir wissen, wer die Schlange ist. Es wird in diesem Kapitel klar gesagt. Entweder wird Satan hier genannt der große Drache oder die alte Schlange. Ein und dasselbe Ausdruck für Satan, den höchsten Widersacher Gottes. Aber hier wird sie sein, fern von dem Angesicht der Schlange. Aber durch den Antichristus, der Antichristus ist nicht das gleiche wie die Schlange. Das ist ein Mensch, der direkt gesteuert wird von der Schlange. Durch den Antichristus und seine Heere versucht der Drache einerseits die vollständige Vernichtung Israels und besonders dieses Überrestes zu erreichen. Warum braucht er die? Weil Gott ihn hindert daran, direkt auf Israel zuzugreifen in diesem Versteck. Darum steht dort fern von dem Angesicht der Schlange. Gott verhindert es, dass Satan selbst, er wüsste genau, wo sie wären, dieser Überrest, dass er selber dort Zutritt hat. Aber durch seine Helfershelfer wird er die totale Vernichtung versuchen. Einerseits eben von Israel, andererseits richtet sich natürlich seine Wut genauso gegen jeden Menschen, der das Zeugnis Jesu Christi hat. Auch das lesen wir in Offenbarung 12 und Offenbarung 7, wissen wir, dass diese Menschen zum Glauben gekommen sein werden. Durch diese weltweite Evangelisation, die stattfinden wird, durch die zum Glauben gekommenen 144.000 Juden aus allen Stämmen Israels, außer Dan, das ist ein anderes Thema. Aber sie werden die ganze Welt evangelisieren. Es wird Tausende, Abertausende von Menschen aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen werden zum Glauben kommen. Und sie werden alle umgebracht werden vom Antichristus. Hier also in Matthäus 24, 15 bis 28 geht es jetzt um den Überrest der Juden. Sie sind die direkten Adressaten. Sie sind direkt angesprochen. Und um ihr Schicksal in der zweiten Hälfte der Trübsal. Bis zur Wiederkunft des Messias. zu ihrer Errettung. Aus allergrößter Not wird das sein. Aus allergrößter Not. Wir haben eben gesehen, ja, wenn man verschiedene Stellen im Alten Testament zusammennimmt, dass man das von Gott vorbereitete Versteck gut lokalisieren kann. Ganz wichtig, der Prophet Jesaja, verschiedene Hinweise im Propheten Jesaja. Dann haben wir gesehen Habakkuk 3, was für ein wichtiges Kapitel das ist in Bezug auf die Wiederkunft des Messias zur Errettung seines Volkes. Wir haben auch Antönungen in Daniel 11, wo eben diese Gebiete, die zu Edom gehören, vom Antichristen nicht eingenommen werden können. Er muss dort kapitulieren, weil Gott es so gewollt hat, weil sein Volk dort versteckt ist zur Bewahrung bis am Ende. Es liegt in einem Wüstengebirge. Das ist ganz klar, weil Matthäus 24 spricht so, der fliehe in die Wüste. Und Offenbarung 12 spricht von, es wurde ihr ein Ort zubereitet in den Bergen. Es ist gerade umgekehrt, Entschuldigung, der fliehe in die Berge natürlich und Offenbarung 12 spricht von der Wüste. Es ist also ein Wüstengebirge und zwar auf der östlichen Flanke der Arava-Tiefrinne. Das ist diese Tiefrinne, ja, unter der Meeresoberfläche gelegen, das Tote Meer, wissen wir, der tiefste Ort der Welt. Und da zieht sich diese Rinne hinunter bis ins Rote Meer zum heutigen Eilat. Das ist die Arava-Tiefrinne. Und auf der östlichen Flanke, beidseits sind Gebirgszüge von dieser Tiefrinne, auf der östlichen Flanke, dort im biblisch gesehen im Land Edom, und zwar im Gebiet Teman, und das wiederum ist das Gebirge Seir. Das können wir alles zusammennehmen, wenn wir diese Stellen hintereinander auflisten. Und gegenüber diesem Ort an der östlichen Flanke, auf der westlichen Flanke der Arava-Tiefrinne, liegt diese Gebirgswüste Paran. Auch sehr symbolträchtig, wichtiges Ort, Gebiet in der Geschichte des Volkes Israels. Denken wir auch noch wieder an Habakkuk 3. Wir werden noch eine Stelle dazu lesen, auch zu Paran. Also vis-à-vis von diesem Ort des Versteckes in der Wüste. Und bei diesem Versteck handelt es sich, wenn man all diese Punkte zusammennimmt, am ehesten um Bosra, beziehungsweise das, was heute als Petra genannt wird, diese kaum zugängliche Felsenstadt. In Jesaja 33, 16 wird das Gebiet als Felsenfestungen beschrieben. In Jesaja 41, 17 bis 20 wird beschrieben, wie Gott dort dem Überrest, wir wissen, wie Gott diesen Überrest dort nennen, so bekannt sind diese Worte, nämlich dem Würmlein Jakob, dem Häuflein Israel, werden sie dort angesprochen, dass Gott ihnen Ströme und Quellen hervorbrechen und alle möglichen Bäume und Pflanzen wachsen lassen wird. Dort an diesen Abhängen in dieser Felsenfestung. Gott wird sie ernähren und Satan selber kann sie nicht antasten, gemäß Offenbarung 12, Vers 14. Aber Gott lässt es eben zu, dass sie durch den Antichristus und seine Armeen immer mehr bedrängt werden in diesem Versteck. Sie finden sich immer mehr am Abgrund zur Massakrierung durch den Antichristus. Sie haben dort kein Ferienlager, da können wir ganz sicher sein, in diesen 3,5 Jahren. Dauernde, immer näher ziehende Bedrohung durch den Untergang. Gott weiß das alles. Und er hat einen Plan damit. wie er auch in unserem Leben ähnliche Situationen manchmal zulässt. Immer stärker werdende Nöte, Bedrängnisse. Wir glauben es kaum, es kommt noch etwas obendrauf. Wenn das der Fall ist in deinem Leben, dann sei sehr aufmerksam. Gottes Hand ist dahinter und er weiß warum. Und er hat ein Ziel zum Guten, zum Heil und zum Leben damit. Wie schlimm ist es, in solchen Zeiten zu stehen. Wie schön, wenn man diesen Ausblick haben kann. Denn diese Not und Bedrängnis beim Volk, beim Überrest, beim jüdischen Überrest, führt dazu, dass sie fast Tag und Nacht nicht mehr anders können, als zu Gott schreien. Sie suchen ihren Gott. Sie schreien zu Gott. Und diese Tatsache, dass sie in größter Bedrängnis zu Gott schreien, es führt zu einer Veränderung in ihrem Innern. Das wirkt sich auch auf ihr tiefstes Herzen. Und wisst ihr, wenn dort, die Stelle ist sehr bekannt, Zacharia 12, wenn Gott seinen Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen wird auf sein Volk und sie werden erkennen, was sie getan haben, dass sie ihren Messias durchstochen haben und sie werden weinen, weinen, weinen. Das kommt nicht in einem einzigen Augenblick. Das braucht eine Phase, eine lange Vorbereitung. Da muss etwas im Innern dieses Überrestes der Juden passieren. Das geht nicht von einer Stunde auf die andere. Und hier sehen wir, wie das ablaufen wird. Durch diese Not, sie schreien zu Gott. Und es verändert sich etwas in ihrem Innern. Und sie erkennen, dass sie den Sohn Gottes, ihren von Gott gesendeten Messias, Jesus Christus, verworfen haben und umbringen ließen. Und so kommt es zu diesem erschütternden nationalen Sündenbekenntnis. Wir wollen es einmal mehr lesen. Jesaja 53. Und es wird sofort klar, dass das auch unser Sündenbekenntnis ist. Auch mein Sündenbekenntnis. Jesaja 53, ab Vers 2b lese ich dort. Er, gemeint ist der Messias, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Gemeint ist damals, als er kam, geboren wurde auf dieser Erde, seinen Dienst antrat und dann so misshandelt wurde. Er hatte keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Versteht ihr? Die Eliten lesen sich sehr genau aus, wen sie wollen, wen sie unterstützen. Sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er. Und verlassen, Luther übersetzt so schön, er war der Allerverachteste und Unwerteste. Verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut. Was ist da passiert im Innern? Was wird passiert sein im Innern dieses Überrestes? Eine gewaltige Veränderung, wenn sie plötzlich Christus so sehen. Stellen wir uns das vor. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit, gemeint ist auch die Sünde, getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandelte auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Genauso ist das unser, mein Sündenbekenntnis, dass Christus wegen meiner Schuld derart misshandelt, gequält wurde, massakriert wurde. Diesen schrecklichen Tod, den man nur irgendwie sterben kann, gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Warum? Weil es Gott gefällt, seinen Sohn so zu misshandeln? Nein! Es gibt so viele Menschen, die spöttisch und lächerlich Gott zu machen versuchen mit dem. Was für ein Vater, der seinen Sohn so behandelt. Es wird alles auf ihr Haupt kommen, wenn sie erkennen werden, dass es ihre furchtbare, schlimme, schreckliche Sünde, ihre Übertretungen sind, die ihn so hergerichtet haben. Nicht Gott hat seinen Sohn hergerichtet so. Wir, du und ich, weil die Sünde derart schrecklich ist im Angesicht des heiligen Gottes. Spielen wir nicht mit der Sünde. Das sage ich mir, das sage ich uns allen. Die Sünde ist schrecklich im Angesicht Gottes. Und es gibt keine kleinen Sünden bei ihm, die so durchgehen. Und große Sünden, die nicht gehen. Jede Sünde ist inakzeptabel in der Gegenwart des heiligen Gottes. Und wir hätten keine Chance, keiner von uns, auch nur im Entferntesten Gott zu nahen, wenn Christus nicht dies getan hätte, was wir soeben gelesen haben. Für uns. Für uns. Was für ein Bekenntnis dieses Gläubigen, dieses jüdischen Überrestes, wo sie zum Glauben kommen werden an Jesus Christus. Und wir haben das letzte Mal schon, die Zeit geht immer so schnell, gesehen, was das dann verändert hat in Jesaja 63, wie sie dann aus tiefster Not zu ihrem Gott schreien. Ich muss es einfach nur einmal kurz lesen, Jesaja 63, 16, Vers 16. Da beten sie zu ihm. Und doch bist du unser Vater. Denn Abraham weiß nichts von uns. Und Israel kennt uns nicht. Diese Generation, die da sein wird. Abraham wird sie nicht kennen. Aber Gott ist ihr Vater. Du aber, o Herr, bist unser Vater. Und dein Name ist unser Erlöser von Ewigkeit. Und Vers 17b weiter. Kehre zurück. Stellen wir uns vor, das werden sie bitten. Sie wissen, dass Gott selber gekommen ist in der Gestalt des Messias. Und jetzt werden sie flehen in dieser größten Not. Kehre zurück um deiner Knechte willen, wegen der Stämme deines Erbteils. Und dann noch Kapitel 64, Vers 1 und 2. Ach, dass du die Himmel zerrissest und herabführest, dass die Berge erbebten vor deinem Angesicht, wie Feuer reisig entzündet, wie Feuer Wasser siedend macht, um deinen Namen deinen Feinden bekannt zu machen, damit die Heiden vor deinem Angesicht erzittern, indem du furchtbar eingriffest für uns. Für uns unerwartet herabführest, dass vor deinem Angesicht die Berge erbebten. Und Habakuk Kapitel 3 beschreibt uns genau die Erfüllung dieses Gebetes, wie Gott gekommen ist, dort zum Gebirge Seir und vom Teman her, in der Form des Messias, wie die Erfüllung stattgefunden hat. Wir kennen auch viele Psalmen. Ich habe das letzte Mal aufgezählt, Psalm 79, Psalm 80, Psalm 88, viele andere, wo prophetisch genau das verarbeitet wird. Dieses Schreien, das sein wird vom Überrest in dieser Zeit. Wie sie zu Gott schreien um Erlösung. Prophetisch festgehalten in vielen Psalmen. Und er wird kommen. Er wird kommen zur Rettung des Überrestes seines Volkes. Und dann beginnen ein neues großes Thema, viele, viele Stellen dazu. Das ist jetzt nicht unser Thema, aber er selber wird kämpfen für sein Volk. Er selber wird kämpfen. Und als erstes wird er den Antichristus beseitigen. Wie denn? Mit dem Hauch seines Mundes. Mit dem Hauch seines Mundes. Und die Heere des Antichristen werden allesamt umkommen durch das Schwert, das aus dem Mund des Sohnes Gottes gehen wird. Offenbarung 19 nachzulesen. Dort 11 bis 21, die Zeit reicht nicht, es aufzuschlagen, aber dann steht dort im letzten Vers. Und alle Vögel werden sich sättigen an ihrem Fleisch. Und wir wissen, wo das sein wird. Dort im Land Edom. Jetzt wollen wir wieder zu dem Vers Matthäus 24, Vers 28 blättern. Matthäus 24, also der letzte Vers von diesem Abschnitt, wo wir ja noch eine Erklärung schuldig sind. Dieser Vers, denn wo das Aas ist, da salmen sich die Geier. Dieser Vers kann erst verständlich werden, wenn uns alle diese Umstände bei der Wiederkunft Jesu Christi bewusst sind, wie sie eben von den alttestamentlichen Propheten geschildert werden. Vers 27 greift ja quasi voraus und beschreibt die Wiederkunft oder die Ankunft des Messias bereits. Obwohl chronologisch dieser Höhepunkt dann eigentlich erst im Vers 30 bei der weiteren Schilderung der Wiederkunft des Herrn an der Reihe ist, chronologisch. Aber warum greift Vers 27 vor und beschreibt schon, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Es ist immer sehr hilfreich, wenn ein Vers eingeleitet wird mit diesem griechischen Wort gar. Denn ist das immer sehr hilfreich. Denn dieses Wort als Einleitung erklärt oder vertieft beziehungsweise ergänzt die soeben vorher gemachten Aussagen. Es bezieht sich ganz direkt auf das, was vorher erwähnt wurde. Und wir wissen, was vorher diese intensive Warnung vor der Verführung in dieser Zeit. Denn der Antichristus und sein falscher Prophet, sie werden alles daran setzen, eine Fake-Wiederkunft zu installieren des Messias. Die Leute zu täuschen, zu verführen. Und sie werden sagen, da ist der Christus. Viele falsche Propheten werden ihnen helfen. Hier ist er. Er ist in der Wüste. Und die Bibel warnt so stark. Glaubt es nicht, geht nicht zu ihnen hinaus. Und darum, das denn, Vers 27, denn das ist das wahre Zeichen. Das ist das wahre Zeichen der Wiederkunft. Wie der Blitz vom Osten nach Westen und so weiter. Das heißt, jeder Mensch auf dieser Erde wird es wahrnehmen. Ich bin mir sicher, auch die Blinden werden es wahrnehmen, wenn Christus wiederkommt, wenn dieser Blitz, dieser Pfeil gemäß, ich glaube in Sacharja ist ja der Blitz als Pfeil benannt, der wird unübersehbar sein. Keinem muss man sagen, hast du gewusst, Christus ist wiedergekommen. Jeder wird es wahrgenommen haben. Darum das denn im Vers 27. Und dann kommt das denn von Vers 28. Vers 27 erklärt uns das Zeichen. Untrüglich, wie es wirklich sein wird. Das wahre Zeichen seiner Wiederkunft. Und dann erklärt uns Vers 28, wo er kommen wird. Wo? Das Zeichen wird die ganze Welt sehen. Aber Christus wird nicht seinen Fuß gleichzeitig an jedem Flecken dieser Erde abstellen. Wo setzt er seine Füße? Auf den Boden. Wir wissen es schon, Habakkuk 3, und schreitet über die Erde. Und was alles passiert, wenn er das tut. Und das ist das Ziel dieses Verses hier, uns zu informieren über den Ort. Und er wird, und es hat einen Zusammenhang mit der Notsituation seines Volkes, dieses Überrestes. Denn das ist sein erstes Ziel, das ist das, zuallererst kommt er zur Rettung dieses Überrestes seines Volkes. Und er wird dort auf die Erde kommen, wo dieser Überrest ist. Das ist ja logisch. Er wird sie, die derart bedrängt sind, wirklich nur noch am Abgrund stehen. Dort wird er wiederkommen. Sie sind total erschöpft. Total erschöpft. Ich möchte noch eine kurze Bemerkung machen. Beim Vorbereiten habe ich eben erneut realisiert, dass das Entscheidende an Bild in diesem Vers der Hinweis auf den Ort seiner Wiederkunft ist. Und dass man es durchaus sowohl unter dem Ausdruck, darum ist es ja gegangen, sind das hier jetzt Geier oder Adler? Dass man es sowohl unter dem Ausdruck Geier als auch Ausleger auslegen kann. Und ich möchte mich dafür entschuldigen, wenn ich das, glaube ich, das vorletzte Mal das zu einseitig formuliert habe, dass es nur unter dem Begriff Adler statt Geier Sinn macht. Allerdings bin ich fest überzeugt, dass hier Adler passender ist als Geier, wie es in vielen Übersetzungen auch Eagles und King James und so weiter steht und nicht Geier. Atoi, das Wort für Adler, kommt 5-mal im Neuen Testament vor. In vielen Übersetzungen wird es auch 5-mal mit Adler übersetzt. Und bei Schlachter hier zum Beispiel mit Geier. Wenn man die Wurzel und das Wort dem nachgeht, Atoi, dann kann es tatsächlich auch den Überbegriff Raubvogel oder Greifvogel meinen und damit auch Geier bedeuten. Das ist sicher so. Dann das andere Wort, das Wort Aas. Denn wo das Aas ist, das haben sich auch die Geier übersetzt, Schlachter. Das Wort Aas heißt Ptoma. Das kommt vom Wort Fallen. Es bedeutet eigentlich das Hingefallene. Ptoma. Das Wort Leichnam oder Leiche oder eben Aas kann auch durchaus einfach mit Soma, oft lesen wir im Neuen Testament Soma für Leiche, also Körper, oder auch Kolon. Manchmal wird es auch das Wort Kolon gebraucht für Leiche oder Leichnam oder auch Aas. Aber auch Ptoma kann Leiche bedeuten. Ich habe nirgends gefunden, dass er den Aspekt des von Aas hat. Aas ist ja eine der Verwesung schon hingegebener toter Körper. Das Wort Ptoma, das Hingefallene, sagt aber grundsätzlich nicht aus, ob der Grund des Hinfallens der Tod ist oder die Erschöpfung, die Schwachheit. Und ich bin überzeugt eben, dass hier der Überrest gemeint ist in diesem Bild. mit den Ptoma, mit den Gefallenen. In der Überrest in seiner äußersten Not und Erschöpfung, vor dem Abgrund, in seinem Fluchtort in Bosra bzw. Petra. Und wenn das so ist, dann könnten sich sowohl Adler sammeln, um geschwächtes Leben zu rauben. Das ist durchaus möglich, dass Adler in Trupps auftreten, wenn irgendwo geschwächte Tiere sind. Oder es könnten sich auch die Geier sammeln, die auf den Tod der Lebewesen lauern. Sowohl Adler als auch Geier wären damit ein Bild für den Antichristus und seine Heere, die nur so darauf lauern, über sie herzufallen. Sie wollen nur eines, die Endvernichtung der Juden. Und ich habe einen sehr treffenden Vers, der das eigentlich bestätigt, gefunden, erstaunlich, in Klagelieder 4, Vers 19. Das möchte ich noch lesen dazu. Klagelieder 4, Vers 19, da steht: Unsere Verfolger waren schneller als die Adler des Himmels. Über die Berge jagten sie uns nach. Und in der Wüste lauerten sie auf uns. Ich bin mir ganz sicher, dass sich dies genau auf die Situation bezieht, was dieser Überrest erleben wird und was eben hier in Vers 28 gesagt wird, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Wo das Hingefallene, das Erschöpfte ist, da sammeln sich die Adler, könnte man meiner Ansicht nach auch übersetzen. So oder so ist es ein Hinweis auf den Ort des Geschehens. Dort, wo von den Propheten vorausgesagt wurde, in Bosra, in Edom, im Gebirge Seir. Ich habe mir nur überlegt, auch bei der Vorbereitung, es ist schon bezeichnend, diese Geier oder Adler, was uns auch immer lieber ist, die nur so sich stürzen wollen auf den Überrest des Volkes Gottes, um Gott der Lüge zu bezichtigen. Du hast es nicht geschafft, dein Volk zu erretten, wie du Jahrtausende prophezeit hast, dass es sein wird. Die nur so darauf warten. Sie werden selber zur Beute der Vögel des Himmels. Dort, an diesem seit Jahrtausenden definierten und symbolträchtigen Ort, kommt der Messias zurück auf diese Erde, um direkt einzugreifen, sein Volk zu retten und seine Feinde zu vernichten. Es ist wirklich ein sehr symbolträchtiger und schon lange angedeuteter Ort. Da möchte ich jetzt noch aufschlagen, 5. Mose 33. 5. Mose 33, Vers 2. Mose spricht seinen prophetischen Segen aus, kurz vor seinem Tod, über die 12 Stämme. Und er rekapituliert kurz die Geschichte des Volkes. Und er rekapituliert die Geschichte, als Gott dem Volk begegnete und einen Bund mit dem Volk schloss unter dem Gesetz, das Gott dem Volk gab. Das war der Bund vom Sinai, als Gott ihnen das Gesetz gab. Durch die Hände Mose. Und da steht prophetisch und auch dichterisch, poetisch von Mose: Der Herr kam vom Sinai. Sinai, die Halbinsel, ist ja auf der Westflanke von der Arava-Tiefrinne. Und der Herr kam vom Sinai und er leuchtete ihnen auf von Seir. Das ist im gleichen Gebiet, aber auf der Ostflanke, dort wo auch Bosra und Petra, das beziehungsweise Petra sich befindet. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie hervor. Es hat mich innerlich berührt und erschüttert, diese Tatsache. Als Gott, der Herr, auf den Berg Sinai kam, um ihnen das Gesetz zu bringen, kam er leuchtend von Paran und Seir her auf den Berg Sinai. Und das Gesetz, das das Volk Israel bekam, konnte sie nicht retten und erlösen. Jetzt aber, in naher Zukunft, wird er, der Messias, der Sohn Gottes, vom gleichen Ort herkommen und ihnen nicht nur die ultimative Rettung vor ihren Feinden bringen, sondern die vollkommene Rechtfertigung in der Erlösung durch den Messias. Endlich werden sie ihren Messias erkennen und annehmen. Was für ein herrlicher Zusammenhang. Ich möchte noch abschließen mit dem noch drei Verse lesen in Matthäus und daneben werden wir, wie gesagt, dann wieder zu Lukas 21 gehen. Aber die gehören noch zu dieser Thematik, wie Matthäus eben die eigentliche Erscheinung des Messias und die unmittelbar vorhergehenden Ereignisse beschreibt. Matthäus 24, Vers 29. Bald aber, nach der Drangsal jener Tage, wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde, es kann auch heißen alle Geschlechter oder Stämme des Landes, an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Sein Zeichen wird ausgehen. Der Pfeil Gottes, die Pfeile Gottes, die Blitze Gottes. Und Christus wird mit den Wolken, auf den Wolken des Himmels herabkommen. Und wir wissen jetzt, wo er seinen Fuß auf die Erde setzen wird. Und sehr bald danach, natürlich, werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, das ist klar. Aber er kommt nicht zurück auf den Ölberg, wie das so oft gemeint wird. Was für eine majestätische Wiederkunft, wenn der Herr Jesus das alles erfüllt. Es wird sich, ich bin fest überzeugt, in naher Zukunft erfüllen. Niemand von uns weiß, weil niemand weiß, wann die Entrückung sein wird. Aber sobald die Entrückung stattgefunden hat, werden alle Dämme des Geheimnisses der Gesetzlosigkeit brechen. Und der Antichrist wird mit ganzer Wucht auftreten und den Vertrag mit Israel einigen, die 7 Jahre werden starten. Dann wird klar sein, wie lange es gehen wird. Aber niemand von uns kann es wissen, weil das Datum der Entrückung, wehe dem, der versucht, es irgendwie auszurechnen. Es führt immer in die Irre. Ja, wir wollen hier das nächste Mal weiterfahren, aber ich möchte nicht abschließen, ohne die entsprechenden Verse im Lukas 21 noch zu lesen. Und es ist so wichtig, im Hinterkopf zu haben, hier bei Matthäus ging es darum, die Ereignisse kurz vor der Wiederkunft und die Wiederkunft des Herrn selber zu schildern aus dem Blick des gläubigen Überrestes und für diesen gläubigen Überrest, damit er einmal gerettet wird und in dieses Versteck fliehen kann. Bei Lukas ist das etwas anders. Dort wird die Wiederkunft des Herrn Jesus aus dem Blick und für die gesamte Menschheit gezeigt. Alle heidnischen Nationen. Ich möchte noch auch eben diese drei oder vier Verse lesen. Das ist ja eigentlich ab Vers 25, Lukas 21 bis 27. Ich bin aber überzeugt, dass zu diesem Abschnitt schon die allerletzte Aussage von Vers 11, Lukas 21, Vers 11 gehört, dass mit dieser letzten Aussage und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen, dass die Menschheit sich dort schon in der Trübsalzeit befinden wird. Dann kommt ja dieser Einschub, bis dann es in Vers 25 weitergeht. Der Einschub beginnt mit vor diesem allem aber und so weiter. Und der erste Teil von Vers 11 redet von unserer Zeit, von der eigentlichen Endzeit, die sich auszeichnet durch, nachdem die Weltkriege stattfanden, ein Volk gegen das andere sich erhob, durch große Erdbeben, Hungersnot, Seuchen und vor allem durch diese Phobatra, diese unglaublichen Schrecknisse, terroristische, üble Ereignisse. Wir stehen in den Tagen dieser Phobatra. Das ist kein Zweifel. Das vierte Tier übernimmt mehr und mehr seine Schreckensherrschaft. Aber wir als Gläubige, wir werden bewahrt. Wir werden ihm entgegengehen dürfen, wenn er uns ruft. Und dann kommt eben der Eintritt schon in die Trübsalzeit und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Und jetzt lese ich weiter Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. In einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ja, ich denke, wir nehmen das nächste Mal wieder auf und wollen da weiterfahren. Die Zeit reicht nicht mehr. Ich wollte noch einige Punkte dazu sagen. Ich möchte nur noch einmal darauf hinweisen, was ich am Anfang gesagt habe. Alle Schrift ist für uns nützlich zur Zurechtweisung, zur Erkenntnis, zu der Gerechtigkeit und so weiter. Aber es ist nicht alles direkt an uns adressiert. Beachten wir das auch hier. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen. Und erst dann im Vers 28 sind wir wieder die absolut direkten Adressaten. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so ihr, die Gläubigen, die dann leben werden, bevor das alles beginnt, die Trübsalzeit, ihr richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Herr und Gott, höchster Gott bist, dass du Messias, der Fürst des Lebens, der König der Könige, Herr der Herren bist und dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir sogar zu deiner Braut gehören dürfen, dem Leib des Messias, dem Leib des Herrn Jesus. Und du wirst deine Braut zu dir nehmen. Wir danken dir, auch was wir gehört haben, dass du die Wohnungen vorbereitest beim Vater, Herr. Und wir wollen dich einfach bitten, dass du uns zubereitest darauf. Herr, du weißt, was wir benötigen. Und doch muss ich bekennen, vielleicht auch andere, wie schnell wir noch so festhalten an dem Irdischen. Wie schnell wir noch auf die Erde blicken oder was auch immer da eben auf dem Boden ist, anstatt uns aufzurichten, aufzuschauen zu dir und die verkrampften Hände loszulassen und auf dich zu warten. Wie weißt du doch, was wir brauchen? Du wirst uns versorgen bis am Schluss, Herr. Hilf du, dass wir uns zubereiten lassen von dir. Löse du meine Hände von allem, was ungerechtfertigt da noch festgehalten werden soll. Hilf, Herr, dass wir Reichtum ansammeln können im Himmel. Amen.
Ja, herzlichen Dank, Lukas, für die Predigt, die wir haben dürfen hören. Ich möchte einfach auch nochmal betonen, dass die Beschäftigung mit der Zukunft einfach immer auch soll Einfluss haben auf unsere Gegenwart, auch unser Leben soll prägen. Das ist uns ganz ein grosses Anliegen, auch wenn wir auch über prophetische Stellen auch reden tun. Also der Ausblick in die Zukunft ist immer auch eine Einladung, um unser Leben auch zu prüfen, um unser Leben vom Ende aus zu denken, zu überlegen, was zählt dann, wenn das passieren wird, wenn der Herr Jesus wiederkommt und uns zu sich holt und dann auch eben sein Zweites wiederkommt und er sein Reich dann auch aufrichten wird. Ja, und das wollen wir mit dem letzten Lied auch ausdrücken. Da geht es darum, eben, wenn wir unser Leben auch hören sollen. Das Lied 155, Jesus, Heiland, so teuer mir. Das ist eigentlich die Ausrichtung, die unser Leben im Jetzt haben soll, auch wenn wir eben als Zukünftige denken. Ja, wir stehen noch auf zum Textlesung und zum Gebet. Ich lese aus Apostelgeschichte 1, Vers 9 bis 11. Auch das aus der Geschichte über die Himmelfahrt vom Herrn Jesus mit dem Ausblick auch auf die Zukunft. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für das Wort, das wir haben dürfen hören heute Morgen. Danke vielmals, dass du Geschichte in deiner Hand hast, dass du sie zu dem Ziel führen wirst, wo du ja vorherbestimmt hast, wo wir dürfen wissen, dass sich alles eins zu eins wörtlich erfüllen wird. Danke vielmals, dass auch gerade die Zeichen von unserer Zeit uns nicht bedrücken müssen in erster Linie, sondern dass wir dürfen unsere Häupter erheben, dass wir dürfen dich erwarten, dass wir dürfen aufschauen zu dir, uns dürfen freuen auf den Moment, wo du wiederkommen wirst und uns zu dir holst. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja das Wort, das wir gehört haben, auch dürfen anwenden, dass wir dürfen uns Gedanken machen darüber. Vor allem, dass wir immer wieder auch dürfen überlegen, was das uns auch in unserer Zeit, in der jetzigen Zeit, zu sagen hat, dass wir unsere Prioritäten können gut setzen können, dass wir Entscheidungen treffen können, die ja, Ewigkeitsbestand haben. Schenk du Gnade dazu, hilf du uns dabei. Und wir wollen dich bitten, um dein baldige Wiederkommen. Wir wollen dich bitten, dass wir parat sein dürfen, dass wir gefunden werden dürfen beim Tun von deinem Willen. Ja, schenk du das Gelingen und Kraft dazu. Stärk du jedes von den Geschwistern, ja, am heutigen Tag. Hilf du auch dort, wo es Nöte und Schwierigkeiten zu tragen gibt. Schenk ein Zeichen zum Guten, auch immer wieder im Blick auf dich. Und so wollen wir dich bitten, um dein Mitkommen mit einem jeden von uns. Amen. Amen. Und sind gut befohlen und bis bald wieder.